kam es zu der Erkenntnis bei den Jüngern, die so durcheinander waren. Auf dem Weg zur christlichen Reife. Na gut, wir haben schon gehört von der Natur, die Tomaten bei uns, bei mir im Garten, die sind zwar noch nicht rot, aber so grün wie diese sind sie schon. Und da sind auch verschiedene Sorten und ich pflege das, damit ihr Bescheid wisst. Und die schmecken dann auch, ja. Ich möchte heute über einen Abschnitt aus dem Hebräerbrief lesen und vielleicht fragt man sich, okay, Hebräerbrief, was ist denn das? Ja, Hebräerbrief ist ein Brief geschrieben an Christen. Und zwar deshalb der Name Hebräer, weil das mit Hebräer, das sind Juden. Judenchristen, die in verschiedenen Gemeinden versammelt waren damals. Das werden wir gleich auf eine Karte lesen. Und diese Juden hatten gewisse Schwierigkeiten, denn sie kamen mit Vorkenntnissen zum christlichen Glauben. Nämlich sie kannten das Alte Testament. Sie kannten alle Bräuche, den jüdischen Kalender, Opfersystem und das mit dem Tempel und wie sich Priester zu verkleiden haben und. Und das war nicht immer nur hilfreich. Das stand manchmal ihrem neuen Glauben im Wege. Und vor allem, es stand der Gemeinschaft mit anderen Christen im Wege, die aus dem Heidentum oder irgendwelchen Religionen zum christlichen Glauben kamen. Denn sie meinten, die anderen müssten auch so ein Vorwissen haben wie wir. Oder sie müssten sich auch an gewisse Gesetze halten. Hohe Priester, das war ganz wichtig im jüdischen Glauben. Und nun in diesem Hebräerbrief unter anderem wird erläutert, dass Jesus der große hohe Priester ist. Der Neue, die anderen, die haben keine Bedeutung mehr. Ja, hier kleine Werbung. Nämlich, wir haben an unserem Büchertisch verschiedene solche Faltblätter. Die kann man erwerben. Die sind relativ günstig. Man kann sogar 99,40 € Stück kriegen. Das sind ganz tolle Sachen. Und gerade für die Ferien und Urlaubszeit, da kann man richtig, richtig im Gottes Wort studieren und sich einiges aneignen. Jetzt blende ich die Werbung. Kommen wir zu der Bibel, zum Neuen Testament. Das sind die Bücher des Neuen Testaments für diejenigen, die das nicht wissen. Hier ist aufgelistet von links nach rechts, in welcher Reihenfolge zeitlich das Jahr 0 links und das Jahrhundert rechts, die entstanden sind. Und hier ist der Hebräerbrief. Ja, so zwischen 63, 68, das sind die einen, die das sagen. Ich würde ja sagen, vielleicht die meisten. Und erst dann kamen die anderen Briefe und ganz zum Schluss die Offenbarung des Johannes. Nur, dass ihr das so einordnen könnt. Es gibt aber welche, die sagen, ja, dass der Hebräerbrief ist so um das Jahr 100 erst entstanden. Das wollen wir jetzt nicht diskutieren. Ich schlage mich so auf die Seite hier, wo das Grüne ist, so zwischen 63, 68, dass es so entstanden ist. Dafür sprechen manche Sachen in diesem Brief. Unter anderem, dass es dort die Rede davon ist, als ob der Tempel noch dastehen würde. Und der wurde zerstört im Jahre 70 nach Christus. Okay, diese Hintergrundinformationen sind wichtig. Nun, die Judenchristen und überhaupt die christlichen Gemeinden, die gab es im Mittelmeerraum. Ich habe gehört von drei Missionsreisen von des Apostels Paulus, der mit seinen Begleitern alles abgegrast hat, sage ich mal so, und viele, viele Gemeinden gegründet, inklusive auch die dortigen Leiter und Diakone eingesetzt hat. Christen kamen bis nach Rom, im Römischen Reich. Und sie hatten keinen leichten Stand. Denn im Römischen Reich zu dieser Zeit, wer wurde angebetet? Jesus Christus, oder? Nein, sondern Cäsar, der Kaiser. Ave Cäsar hat man sich begrüßt. Und derjenige, der es nicht getan hat, bekam Schwierigkeiten, wurde verfolgt. Also so unter diesen Umständen lebten Christen. Okay, jetzt wisst ihr Bescheid. Nun fange ich damit an, dass hier in diesem Hebräerbrief im Kapitel 4 die Rede ist von diesem hohen Priester und das wird sich auf Jesus Christus konzentrieren. Und da lesen wir, da wir nun einen erhabenen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns an dem Bekenntnis festhalten. Wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mitfühlen könnte mit unseren Schwächen, sondern einen, der in allem, wie wir, versucht worden ist, aber nicht gesündigt hat. Lasst uns also voll Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden und so Hilfe erlangen zur rechten Zeit. Festzuhalten ist, dass hier im Hebräerbrief ganz klar erklärt wird, die zwei Naturen Jesu, das heißt, in einem, er, Gottes Sohn, ist Mensch geworden, er ist aber auch Gott. Und das wird immer wieder betont. Und das spielt hier eine ganz große Rolle. Deshalb bei unserem Thema auf dem Weg zur christlichen Reife spielt das eine wichtige Rolle. Und damals bei den Hebräern, den Judenchristen, war das entscheidend. Das musste geklärt werden, damit Schwierigkeiten aus dem Weg ausgeräumt werden und diejenigen, die aufmucksen oder wie man das nennt, entweder ihre Meinung ändern und das endlich begreifen oder einfach das weitersuchen. Gut, jetzt kommt unser Bibeltext und da ihr schon lange gesessen habt, könnt ihr kurz aufstehen. Hebräer 5, die Verse 8 bis 14. Obwohl er der Sohn Gottes war, hat er durch das, was er gelitten hat, den Gehorsam gelernt. Zur Vollendung gelang, ist er für alle, die ihm gehorchen, der Urheber des ewigen Heils geworden und wurde von Gott angeredet als Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks. Darüber hätten wir viel zu sagen. Es ist aber schwer verständlich zu machen, da ihr träge geworden seid im Hören. Denn obwohl ihr der Zeit nach schon Lehrer sein müsstet, braucht ihr von neuem einen, der euch in den Anfangsgründen der Worte Gottes unterweist. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben, nicht feste Speise. Denn jeder, der noch mit Milch genährt wird, ist unerfahren im richtigen Reden. Er ist ein unmündiges Kind. Feste Speise aber ist wie die Erwachsene, deren Sinne durch Gebrauch geübt sind, Gut und Böse zu unterscheiden. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, auch für dieses Wort. Und wenn wir uns jetzt fragen, was hat das aber mit uns zu tun, dann bitte mach dieses Wort durch deinen Heiligen Geist lebendig und verschaffe du uns Zugänge zu diesem Wort, damit wir wissen, welche Bedeutung es für unser Leben hat und wie wir das in unserem Leben umsetzen können. Wir bitten dich darum in Jesu Namen und danken dir voraus, schon im Voraus, für dein Wirken an uns und durch uns. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Wir haben gerade gehört, dass hier zuerst der Schreiber des Briefes von einem vollkommen Gehorsam Christi gesprochen hat, wodurch wir auch unsere Rettung erworben haben. Jesus war gehorsam bis zu seinem Tod. Das sagt die Bibel an mehreren Stellen. Ansonsten hätte er das Ganze für uns nicht auf sich genommen, um uns von der ewigen Errettung zu erlösen. Ewigem Tod zu erlösen. Er ist Mensch geworden, er hat alle Sünden auf sich genommen. Er, der hohe Priester, wie es hier hieß, nach der Ordnung Melchisedeks. Und dann sagt er, darüber hätten wir viel zu sagen. Okay. Da denkt man, okay, da wird nicht drüber reden. Doch, die ganzen nächsten Kapitel redet drüber und erklärt das Ganze, könnt ihr zu Hause nachlesen. hätten wir viel zu sagen. Ich denke, er hätte noch viel zu sagen über andere Themen. Aber damit sollte gesagt werden, die Hebräer, die haben Nachholbedarf. Also diese Christen müssen noch einiges lernen. Ist die Rede von der Bedeutung einer tieferen Erkenntnis. Der Bedeutung für die Christen damals und für die Christen von heute. Und er stellt fest, dass es da Schwierigkeiten gibt bei der Vermittlung solcher Erkenntnis. Und zum Schluss sagt er, was brauchen wir eigentlich, um zu reifen? Und da wird es praktisch. Zuerst geht es hier um diese tiefere Erkenntnis. Ja, dieser Hebräerbrief hat jemand geschrieben, den man eigentlich nicht kennt. Das wird von vielen auch Paulus zugeschrieben. Es ist ähnlich wie andere seine Briefe, aber der Brief ist in einem solch hervorragenden Griechisch geschrieben, dass es aus dem Rahmen fällt. Also von daher ist das mit ziemlicher Sicherheit nicht durch Paulus Hand geschrieben. Nun gehört dieser Brief aber zum Kanon der Bibel, mitten im Neuen Testament. Und ursprünglich wurde er gleich nach dem Römerbrief eingeordnet. Jetzt steht er ein bisschen anders, nach den hundertprozentigen Paulusbriefen als erste. Ja, und dieser Brief sagt uns einiges. In diesem Brief und gerade in diesem Abschnitt ist die Rede von Jesus als hohen Priester und davon, dass er zwei Vorbilder als Priester hatte. Zum einen den Aaron, die aaronischen Priester, die immer ihren Dienst verrichtet haben im jüdischen Tempel. Und er bildet sozusagen das Priestertum Christi hier auf dieser Erde ab. Seinen Dienst, als er auf diese Erde kam, da hätte er diesen priesterlichen Dienst wie Aarons, bis er am Kreuz starb, vollzogen. Und dann ist die Rede vom Priestertum nach dem Melchisedek. Und in diesem Faltblatt findet man das auf letzter Seite, auch die Gegenüberstellung von Melchisedek und Christus. Melchisedek heißt übersetzt König der Gerechtigkeit. Und vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, es steht im 1. Mose 14, dass er Mose entgegengegangen ist, Abraham, und begrüßte ihn mit Brot und Wein. Ja, das deutet man schon auf Abendmahl hin im Neuen Testament. Und der Dienst Christi nach Ordnung Melchisedeks wird dem jetzigen Dienst Christi im Himmel. Dienst für uns, was er jetzt noch für uns tut. Der hohe Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Sein Dienst, der Dienst Jesu Christi, geschieht im Himmel. Und das bildet hier ab. Priestertum, Priesterschaft Christi ist nicht alleine historische Natur, er war einmal auf dieser Erde und ist für uns am Kreuz gestorben, sondern es geschieht immer noch, auch heute. Er ist im Himmel heute für uns unser Fürsprecher, unsere Tröster, er ist unsere Helfer und zu ihm können wir unsere Fürbitten direkt sprechen, an ihn richten. Ja, und diese Lehre über den himmlischen Melchisedek, über den Dienst Christi im Himmel, wird hier als feste Speise bezeichnet, durch die wir geistig stark und auch gesund werden können. Warum ist diese, nicht nur in diesem Punkt, Erkenntnis für uns Christen wichtig? Weil uns das ermöglicht, mit den komplizierten und herausfordernden Aspekten unseres Glaubens zurechtzukommen, dass wir sie verstehen. Es geht nicht nur darum, dass wir ein paar Grundwahrheiten verstehen, sondern dass wir tiefer hineinkommen in das, was Gott mit der Welt und mit uns vorhat. Und dass das unsere Beziehung zu Gott und auch untereinander als Christen stärkt. Wir haben aber Schwierigkeiten bei Vermittlung solcher tieferen Erkenntnisse. Und bevor die Lehre von der festen Speise hier von dem Schreiber entfaltet wird, stellt er fest, dass das bei manchen Christen fast unmöglich ist, sie in eine tiefere Erkenntnis zu führen. Sie wollen das gar nicht haben. Sie sind, wie er das hier beschreibt, träge im Hören. Es geht um eine geistliche Abkühlung. Die sind mal Christen geworden und nun, darüber hätten wir viel zu sagen. Es ist aber schwer verständlich zu machen, da ihr träge geworden seid im Hören. Trägheit kennt ihr? Ich kenn's. Genau. Ab und zu überkommt's mich. Und so Trägheit, so, aber die Dauer ist es nicht so gesund. Ja? Nicht nur im Berufsleben, aber in der Ehe auch, in der Familie und überall. Das griechische Wort hier, notros, bedeutet Trägheit der Zuhörer, Trägheit des Geistes. Das heißt, da sitzt einer, hat vielleicht sogar offene Augen, aber wenn man so in die Augen guckt, sieht man, da ist nichts dahinter. Also das heißt, er hört nicht richtig zu. Er schläft mit offenen Augen. So, ist träge. Also das kann man hier von vorne sehen, sage ich euch nur, aber ich nenne keine Namen. Also die Zuhörer, die Adressaten waren an der Bibel schon interessiert, muss man schon sagen. Sonst wären sie nicht gekommen. So wie heute viele kommen zur Kirche, die sind schon interessiert, sonst wären sie nicht gekommen. Aber sie brannten nicht so sehr drauf, in der Erkenntnis Christi zu wachsen. So könnte man es kurz beschreiben. Für uns könnte es bedeuten, wir gehen sonntags zum Gottesdienst und dann gehen wir nach Hause. Und zum Schmorbraten oder was das uns erwartet. Und heute gehen wir zum Gegrillten. Ja, wir hören auf etwas vielleicht aus Gewohnheit oder aus Anstand. Höre ich schon zu, wenn ich schon da bin, ja? Aber so wirkliches Interesse haben wir vielleicht nicht. Und das ist die Situation, die hier beschrieben wird. Dieser ganze Brief ist eigentlich so aufgebaut wie eine längere Predigt. Also länger als eine halbe Stunde. Und es ist als ein Mahnbrief. Und für Mahnung und Ermutigung in der Bibel kann man das gleiche Wort verwenden. Also man könnte Hebräerbrief als ein Mahn- und Ermutigungsbrief verstehen. Für die Christen, die unter Druck damals leben mussten. Und es ist auch heute für uns nicht nur Mahnung, sondern Ermutigung. Versucht das einfach positiv aufzufassen. Es ist eine Ermutigung für uns, dass wir offene Augen haben und dass es auch da hinten alles auf Hochtouren läuft und wir interessiert sind. Ja, es geht also hier bei diesem träge sein im Hören um ein gelangweiltes Zuhören, unempfindlich, teilnahmslos, ohne Interesse. Und das wird hier festgestellt. Und ja, man redet vielleicht über was anderes, aber man hat vielleicht die erste Liebe, von der in der Bibel die Rede ist, verlassen. Man ist nicht mehr so scharf drauf, nicht mehr so heiß. Da erzählt man lieber vom Fußball oder so wie ich vom Gartenarbeiten und von Reifen. Ich meine, die vom Reifen, von Früchten und so weiter. Und von vielen anderen, von der Gesundheit, vom Sport, da kann ich viel erzählen, kann viel reden. Und das ist hier so gemeint. Mit solcher Begeisterung, über solche Dinge sich auszutauschen und zu sprechen, das sollten wir oder hätten wir am liebsten auch, wenn es um die Glaubensdinge geht. Um das Wort Gottes, um die Bibel. Okay? Das wird uns gewünscht. Das möchte Jesus von uns. Und deshalb warnte auch die Gemeinde in Laodicea in der Offenbarung, aber weil du weder als Gemeinde weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich aus meinem Mund ausspucken. Meine Frau kann es bestätigen. Ich bin sehr speziell, was das Essen angeht. Und wenn das Essen, je nachdem welches Essen das ist, nicht warm genug ist, dann werde ich das nicht anrühren. Und das sind auch Probleme bei manchen Lokalitäten, wenn wir zum Essen kommen und die draußen sitzen und dann kommt es schon kalt, aber wir können nach Hause gehen. Ja? Ja, so ist es auch mit uns Christen. Christus möchte, dass wir nicht lauwarm sind. Es ist ihm sogar lieber, dass eine kalt ist, aber am liebsten hätte er heiße Christen. Okay? Lauwarm ist nicht gut. Gut, vielleicht dieses Bild vom Ausspucken ist schon etwas unappetitlich, aber es sollte es wahrscheinlich sein, um so ein bisschen die Gemeinde da auf den Trab zu bringen. Noch einmal, um das abzuschließen. Wir werden hier ermutigt, dass wir Gottes Wort nicht nur akustisch hören, sondern auch geistlich. Und dass wir etwas von dem vernehmen, was Gott uns vermitteln möchte, dass wir mit in eine immer tiefere Gemeinschaft mit ihm kommen. Auch in eine immer tiefere Gemeinschaft untereinander. Und dass wir auch die Zusammenhänge hier in der Bibel, in seinem Wort und die diese Verflechtung mit unserem Leben immer mehr, immer besser begreifen. Und dass es so ineinander kommt. Sozusagen, das ist so, als ob das so ein Teil von uns geworden wäre. Dann ist das ein Verwachsen mit Gottes Wort. Jesus ist zu uns gekommen mit seinem Wort. Und er möchte nicht Gewohnheitschristen haben, sondern begeisterte Jünger. Er will keine Anhänger haben, so wie sie manchmal am Auto ziehen, sondern er möchte gerne begeisterte Nachfolger. Keine trägen Zuhörer. Ich habe auch eine solche Phase im Leben gehabt, war ich einfach ein träger Zuhörer. Ich bin in die Kirche gegangen, wie alle anderen, und ich habe schon öfter davon erzählt, aber irgendwann ist es bei mir anders geworden. Irgendwann ist der Groschen gefallen, so wie bei den Jüngern damals. Sie gingen so mit ihm und er erklärte Jesus alles auf dem Weg nach Emmaus, und dann kamen sie in eine Wirtschaft, kann man so sagen, oder Hotel. Und als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und wisst ihr was? Manchmal fällt der Groschen nicht bei intellektuellen Erklärungen. Manchmal ist es eine gewisse Situation, wo Gott unsere Herzen öffnet, wo das Verständnis auf einmal da ist. Und wir sagen, alles klar. Und da fragt man sich, warum habe ich das 15 Jahre lang oder 30 nicht verstanden? Ich habe es doch gelesen und immer wieder gehört. Aber mir geht es immer wieder bei verschiedenen Stellen von der Bibel, dass ich das auf einmal völlig anders verstehe. Auf einmal habe ich es begriffen für mich. Und damals, als ich noch Jugendliche war, fiel bei mir der Groschen einmal, dann wieder einmal. Und es passiert bei mir immer wieder. Und ich bin Gott dankbar dafür, dass er das einfach tut. Ja, und eines Tages erlebte ich die Wiedergeburt und konnte ein neues Leben mit Jesus führen. Und ich wünsche uns, dass Gott durch den Heiligen Geist immer wieder die Augen öffnet, dass er uns aus dieser Trägheit holt. Das ist so wie bei einem Sportler, Fußballspieler meinetwegen, dass er auf einmal so den Bock bekommt, wie man das so auf Spanisch sagt, und anfängt zu trainieren und da auf einmal so richtig sich hinlegt ins Zeug und spielt und will wirklich ein Tor erzielen oder wie auch immer. Ja, ist ähnlich in unserer Glaubensbeziehung zu Christus. Nicht nur rationale Theologie, nicht nur christliche Tradition, Gewohnheit, dass man sich nur danach richtet, nach irgendwelchen Ordnungen, darum geht es nicht. Es geht um die erleuchteten Augen des Herzens, die Gott uns schenken möchte. Und das Wort im Herzen aufnehmen, nicht nur mit Verstand. Und das können wir nicht machen. Das kann nur Gott tun. Ja, so ist das. Aber warum ist das so schwer? Es geht nicht nur darum, dass wir träge im Herzen sind. Es geht nicht nur um geistliche Abkühlung. Das zweite ist mangelnde Grundkenntnis des Evangeliums. Okay, hier wird erstmal geschrieben, ja, ihr müsstet schon feste Speise haben und ihr seid wie Babys. Ihr verlangt immer noch nach Milch. Also statt Milch, statt Schwarzbrot nur Milch. Und ja, die Grundkenntnisse des Evangeliums, das wird auch mit einem griechischen Wort hier beschrieben. Das ist sowas wie ABC. Man muss das Alphabet kennen, damit man lesen kann. Oder einmal eins und so weiter, in Mathe oder in der Physik die Grundelemente oder in der Philosophie die Grundprinzipien. Und es gibt in jedem Fach so Grundregeln. Und das ist ähnlich im christlichen Glauben. Es gibt ein paar Dinge, die werden hier auch gleich im nächsten Kapitel beschrieben, die wir als Christen, selbst wenn wir nachts aufgewacht wären, Bescheid wissen. Sag, ach, Jesus Christus, Gottes Sohn. Ja, er war Gott und Mensch. Das sitzt. Und das ewige Leben. Umkehr, wissen wir. Taufe. Auferstehung der Toten. Dass wir solche Dinge einfach so haben, dass wir das so inhaliert haben aus Gottes Wort, dass das sitzt. Das ist die Milch, von der die Rede ist. Und die Leser damals, die Hebräer, die kamen nicht drüber hinaus. Und wenn überhaupt. Und das war ihr Problem. Wer in den Anfangsgründen der Offenbarung Christi nicht sicher ist, der kann auch nichts Höheres, Komplizierteres lernen und begreifen. Und das war die Schwierigkeit damals. Ja, und das sind die Herausforderungen im geistlichen Wachstumsprozess, in der Reifung, dass wir über die Grundkenntnisse hinauskommen. Wir haben als Gemeinde grundsätzlich, und zwar jede Gemeinde, die Schwierigkeit, dass wir in den Gottesdiensten Menschen sitzen haben, manche sind schon seit 120 Jahren schon Christen, sage ich mal seit 80 Jahren oder 70 oder 50, und manche sind gerade frisch Christen geworden. Und das ist, die sind erst dabei, die Grundlagen zu lernen, das ABC. Und aber das ist vermischt. Denn manche sind auch nach 40 Jahren, die sind über die Grundkenntnisse auch nicht hinausgekommen. Und der Punkt ist, wie kann man es schaffen, dass sie beides bekommen? Dass man sich in den Grundkenntnissen immer wieder gründet, also einen Schluck Milch nimmt und dann dazu noch eine Scheibe Schwarzbrot. Und das ist schon so ein Balanceakt für einen, der hier steht und predigt. Alle die verschiedenen Bedürfnisse zu stillen. Das ist schwierig. Aber deshalb ist dieser Prozess des geistlichen Wachstums eine Herausforderung. Es erfordert Geduld, Ausdauer und Auseinandersetzung mit verschiedenen schwierigen Wahrheiten. Ja, hinzu kommt, dass es schwer ist für uns Menschen, Veränderungen in unserem Leben und in unserer Lebensweise erstmal zu akzeptieren und dann es noch umzusetzen. Christen weigern sich manchmal, mündig zu werden. Sie wollen keinen Schritt weitergehen. Und da baut man sich so wie eine Mauer und zieht so eine Linie und sagt, bis dahin und nicht weit. Und dann kann man nichts machen. Christus möchte uns heute sagen, hallo, warum nicht? Mach diese Grenze weich. Ich will mit dir weitergehen. Ich möchte dich bei der Hand nehmen. Kommt, wir gehen. Ja, und hier steht, denn obwohl ihr der Zeit nach schon Lehrer sein müsstet, braucht ihr vom Neuem einen, der euch in den Anfangsgründen der Worte Gottes unterweist. Anfangsgründe, das sind die Grundkenntnisse. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben, nicht feste Speise. Was sagt uns Gott hier damit auch? Es ist ein nicht natürlicher, aber das wäre ein normaler Reifungsprozess, wenn wir irgendwann als Christen in der Lage sind, Menschen, die frisch zum Glauben gekommen sind, zu begleiten. Ein Stückchen zumindest. Bei uns haben wir das in der Gemeinde als Taufbegleiter, Gesprächspartner für Menschen, die neu in die Gemeinde kommen. Da brauchen wir solche. Dass sie nochmal abchecken, sind die Anfangsgründe, das ABC ist da oder nicht, dass sie dabei helfen. Und dann geht es weiter in Kleingruppen, in Bibelgruppen, Bibelkreisen, ja, in Bibelstunden, wie auch immer. Deshalb brauchen wir, um in dieser tiefen Erkenntnis zu wachsen und zu reifen, eine unverfälschte und reine Milch des Evangeliums. Also diese Grundlagen müssen aber wirklich stimmen. Denn wenn die nicht stimmen, dann gute Nacht. Dann wird dann alles andere nicht mehr stimmen. Es ist so, als ob man in den falschen Zug sich hingesetzt hätte. Man kann zwar bequem fahren und man kriegt vielleicht Tee und Kaffee und alles Mögliche, trotzdem fährt man in die falsche Richtung. Ja? Oder man würde am Bahnhof stehen und warten, bis das nächste Schiff kommt. Ist auch irgendwie falsch. Ja. Also, diese unverfälschte und reine Milch des Evangeliums ist hier ganz, ganz wichtig. Und nicht das Befolgen von irgendwelchen Ritualen und Ordnungen, sondern die Grundlagen des Evangeliums, das ist das Wichtigste. In der Bibel lesen wir oft nach dieser unverfälschten geistlichen Milch. An vielen Stellen, ein Beispiel 1. Petrus 2,2, verlangt wie neugeborene Kinder nach der unverfälschten geistlichen Milch, damit ihr durch sie heranwachst und Rettung erlangt. Es ist notwendig für unsere Gesundheit. Das fängt schon bei einem kleinen Baby an. Und ich verrate hier kein Geheimnis, dass das Gesündeste für ein kleines Baby was ist, was das Essen angeht. Muttermilch, hallo, genau, nicht Milchpulver. Und auch dann nicht ab 3. Monat, wie auch immer, die Hip-Gläschen. Solange es geht, Milchmutter, das kann man später noch ergänzen. Denn da bilden sich die grundlegenden Dinge, auch Abwehrkräfte eines Kindes. Und wenn ein Kind das nicht bekommen hat, merkt man das in den späteren Jahren auch. Also deshalb ist das auch so wichtig, von Anfang an diese unverfälschte geistliche Milch des Evangeliums zu bekommen. Dass wir dort fest sind in den Einfallsgründen, sonst scheitern wir. Ja, und irgendwann werden wir entwöhnt. Und damit müssen wir uns abfinden. Ich habe eine Frau gekannt, die hat ihre Tochter noch mit 5 gestillt. Aber nicht die Tochter brauchte das, sondern die Mutter. Okay, es war ein bisschen speziell, ja. Aber es wäre schon absolut unmöglich, wenn noch ein 20-jähriger Junge gestillt worden wäre. Und jetzt übertragen wir das auf Christen. Da wundern wir uns nicht so. Aber darüber spricht der Schreiber hier. Wenn einer, der schon seit 5, 10, 35 Jahren Christ ist, immer noch gestillt werden muss, immer noch nach dieser Milch nur verlangt, da ist auch was nicht richtig gelaufen. Okay, ich hoffe, dass wir mit diesen Bildern das verstanden haben, worum geht es hier dem Schreiber. Ja, warum sollen wir das haben? Damit wir eine Reife nach Christi Vorbild erreichen. Und von dieser Reife ist zum Beispiel im Epheserbrief, aber nicht nur die Rede. Eine Reife, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Also er, ihm nacheifern, ihm ähnlicher werden. Er ist unser Vorbild. Und unsere Reife richtet sich nach Jesus. Nach ihm. Ja, von der Milch zum Schwarzbrot. Von dem ABC des Evangeliums. Und wenn wir das noch nicht gelernt haben und nicht drauf haben, dann heißt das für uns, ja, das muss ich erst mal lernen. Oder ich habe es verlernt vielleicht, dann muss ich das mal erfrischen und wiederholen. Und dann mich ausstrecken nach dem, was noch mehr ist. Jetzt noch mit anderen Worten, vielleicht stelle ich fest, dass ich zu Gewohnheitschrist geworden bin, dass ich jetzt auch die Schuhe verlasse und ich möchte gerne ein Suchender, ein Lernender, ein wachsender Christ werden. Ich möchte weitergehen. Ich möchte unterwegs sein mit Jesus. Ich möchte immer wieder neu mit Heiligen Geist erfüllt werden und brennend sein im Erforschen der Bibel. Da haben wir in der letzten Predigt darüber gehabt, als es um die Christen in Berea ging, dass sie Tag und Nacht in den Schriften forschten. Genau. Und zwar miteinander und sich ausgetauscht haben. Es gibt konkrete Haltungen, die dieses Wachstum fördern. Habe ich schon genannt. Das Wichtigste ist hier, dass wir regelmäßig in der Bibel lesen. Und wisst ihr, regelmäßig ist regelmäßig. Wenn einer sagt, ich mag joggen, gut, dann frage ich, Und wie oft joggst du? An welchen Tagen in der Woche? Sagt, nö, ich habe aber ein interessantes Buch über Joggen gelernt. Hallo. Also da hat er was nicht verstanden. Ja? Und wenn er joggt oder wenn er Fußball spielt, dann muss man trainieren. Und zwar nicht einmal im Jahr, das ist zwar auch regelmäßig, aber ein bisschen wenig, da wird nichts draus. Und ähnliches bei anderen Dingen. Und wenn es um Gesundheit geht, ist das Gleiche. Geistliche Gesundheit und geistige Gesundheit ist, ich stehe morgens auf und ich habe einen gewissen Ablauf an meinem Tag. Und wenn es um meine Gesundheit geht, dann geht es um meine Ernährung. Da gibt es Dinge, die ich unbedingt essen will und muss und die anderen meide ich. Und vielleicht ab und zu, aber ansonsten nicht. Sonst wird es nichts aus der Gesundheit. Sonst ist die Krankheit vorprogrammiert. So ähnlich ist es, was die Regelmäßigkeit der Ernährung mit Gottes Wort angeht. Ernährung mit der geistlichen Speise. Regelmäßig. Und beten regelmäßig. Bevor wir lesen und nachdem wir gelesen haben und währenddessen alleine, aber auch mit anderen. Regelmäßig. Jeden Tag bedeutet das. Und beten regelmäßig, jeden Tag. Offen auf die Führung des Heiligen Geistes, regelmäßig. Ich würde sagen, immer. Tag und Nacht. Selbst wenn wir nachts wach werden. Wir brauchen feste und konkrete Haltungen, die das Wachstum fördern. Und die habe ich gerade genannt. Regelmäßigkeit. Eine gewisse, im guten Sinne, Routine. Also zusammenfassend noch, bei Reifungsprozess geht es um tiefere Erkenntnis. Und diese tiefere Erkenntnis ist schwer zu vermitteln, wegen unserer geistlichen Abkühlung, habe ich drüber gesprochen, unsere Trägheit im Hören und wegen mangelnder Grundkenntnisse. Deshalb begierig sein, auf Gottes Wort. Und begierig bedeutet, ja, das ist das Gleiche, wenn es so heiß ist, so wie in den letzten Wochen, und man kriegt Durst. Da hat man Durst nach so einem Glas eines kühlen Tees vielleicht, ja. Ja, okay, oder Mineralwassers. Da bin ich begierig, da würde ich sofort die ganze Flasche austrinken, ja, oder ganzes Glas. Möge uns Gott das schenken. Und lasst uns diese Lektion in der Erinnerung behalten, als eine Ermutigung, dass wir uns bemühen, diese Grundwahrheiten, dass die Milch unseres Glaubens aufzusaugen, zu erfrischen, damit wir zu der festen Nahrung wechseln. Und dass Jesus Christus sich daran freut, wir sind auch wie andere Begleiter, Lehrer geworden und helfen ihnen bei dem ABC des Glaubens vielleicht erstmal. Wir gehen einen gemeinsamen Weg in eine Gemeinschaft, die heißt christliche Gemeinde. Ich möchte beten und dann stehen wir auf zum Lied. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir dafür, dass dieses dein Wort lebendig ist. Wir danken dir, dass du zu jeder Zeit Christen angesprochen hast und dass dein Wort, das vor fast 2000 Jahren nach und nach geschrieben wurde, an der Aktualität nichts verloren hat. Herr, nur wir verlieren manchmal unseren Zugang zu deinem Wort. Deshalb bitten wir dich, dass du durch deinen Heiligen Geist wirkst, vielleicht durch andere Menschen, durch Umstände, damit unsere Augen des Herzens immer wieder aufgetan werden und wir voll Begierde auf dein Wort hören, darin lesen und danach leben. In Jesu Namen. Amen.